Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heustkötter. Heute begrüße ich meinen Gast Jens Laufer, Geschäftsführer bei der AllSafe GmbH und virtuell zugeschaltet heute. Sie kommen aus dem südlichsten Raum Deutschlands, sind schon lange als Geschäftsführer bei der AllSafe angestellt. Ich glaube, Sie führen das Unternehmen gemeinsam mit dem geschäftsführenden Gesellschafter, sind dabei sehr aktiv im Mittelstand tätig und ich freue mich sehr, dass wir uns bei LinkedIn über den Weg gelaufen sind und Sie sich bereit erklärt haben, heute unser Gast zu sein. Herzlich willkommen erstmal.
Guten Morgen, hallo Lea, freut mich.
Möchten Sie vielleicht kurz etwas zu Ihrem Unternehmen erzählen? Sie haben ja im Vorgespräch schon etwas zur Geschichte erzählt, die Entwicklung des Unternehmens, die spannende Transformation des Unternehmens, sodass wir unseren Hörern einen kleinen Einblick geben können, mit wem wir es hier heute zu tun haben und woher Sie eigentlich kommen.
Ja, also AllSafe macht seit jetzt genau 60 Jahren eigentlich was ziemlich Langweiliges. Wir bohren Löcher in Aluminium. Jetzt mag man im ersten Blick denken, ja, hört sich jetzt nicht sonderlich interessant an. Aber das ist doch ein ganz spannendes Thema. Wir tun das für unterschiedliche Branchen. Unsere Branche, in der wir groß geworden sind, ist die Logistikbranche. Das heißt, wir beliefern dort sowohl Fahrzeugbauer, aber auch Anwenderkunden, also zum Beispiel Speditionen mit Produkten, um Ladung auf dem LKW oder im Transporter zu sichern. Wir haben aber auch neben der Logistik eine Sparte Automotive, wo wir für OEM-Hersteller, Fahrzeughersteller Produkte herstellen, die in die Fahrzeuge direkt eingebaut werden. Also zum Beispiel Lastschienen, die in einem Sprinter oder Crafter verbaut sind, sind in der Regel ein Produkt von uns. Oder auch Sitzbefestigungen in Fahrzeugen. Und die dritte Sparte, dort geht es eben auch um das Festhalten, das ist der Bereich Luftfahrt. Dort sind wir Hersteller von Befestigungselementen, mit denen Einbauten im Flugzeug befestigt wird. Also so ein Beispiel zu nennen, das, was den Sitz, auf dem Sie sitzen, im Airbus festhält, das Teil dazwischen, das ist ein Produkt von AllSafe.
Okay, das heißt, es geht um alles, was Dinge an Ort und Stelle hält, wenn ich das jetzt mal in Gebrauchssprache übersetze.
Genau, also die Überschrift für unser Geschäftsmodell ist Festhalten. Darüber hinaus beschäftigen wir uns, ich hatte es vorhin erwähnt, wir sind schon ein mittelaltes Unternehmen mit 60 Jahren. Und die Arbeitsinhalte, die waren natürlich ganz am Anfang auch mal ein Stück weit andere, als sie es heute sind. Die haben sich auch entwickelt. Und über die Jahre merkt man eben, dass Transformation eine Rolle spielt, wenn ein Unternehmen langfristig erfolgreich sein will. Und das ist eben ein Thema, mit dem wir uns schon seit vielen Jahren intensiv auseinandersetzen. Also wie kann ich eben auf eine sehr lange Sicht strategisch das Unternehmen aufstellen, damit es eben auch die nächsten 60 Jahre gut und gesund überstehen kann.
Jetzt ist das ja, sage ich mal, leicht dahergesagt, in Anführungsstrichen, das Unternehmen langfristig aufzustellen. Das ist mit Sicherheit das Ziel, was ja jeder Unternehmer oder jeder Geschäftsführer hat. Aber was sind denn Ihre konkreten Vorgehensweisen dabei und vielleicht auch tatsächlich Handlungsschritte, die Sie unternehmen, um tatsächlich das Unternehmen in die Zukunft zu führen?
Nun, zunächst mal gilt es ein Stück weit, sich, das mag jetzt abgehoben klingen, aber es ist tatsächlich schon ein Stück weit eine Frage der Flughöhe. Also es geht zunächst mal drum eben, und das ist gerade im Mittelstand halt oft ein Problem, dass der Chef, der ist primus inter pares, also der steckt überall selber bis zu der Hüfte in der Arbeit mit drin. Und was oft eben zu kurz kommt, ist das Thema tatsächlich mal Flughöhe zu gewinnen, sich aus einer strategischen Ebene das Unternehmen und das Umfeld, in dem es unterwegs ist, anzuschauen. Und sich dann eben auch die Zeit zu nehmen, sich dann einen Plan zu überlegen. Also was funktioniert heute gut, was von dem funktioniert auch morgen noch gut, aber was ist vielleicht dann übermorgen irgendwann mal veraltet oder wird bedroht durch Entwicklungen, sei es in den Märkten, aber auch in der Gesellschaft, und sich dafür dann einen Plan zu überlegen. Und deshalb ist tatsächlich das Erste so ein Stück weit, diese Flughöhe zu gewinnen und sich dann zu überlegen, was sind denn zum Beispiel Trends, die Einfluss haben auf das Geschäftsmodell mittelfristig und langfristig und sich dafür dann einen Plan zu überlegen.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was sehr viele Kollegen, Unternehmen, Inhaber und Geschäftsführer im Mittelstand beschäftigt. Was sind denn Ihre Tipps, damit es gelingen kann, diese Flughöhe zu erreichen und tatsächlich nicht selber operativ im Tagesgeschäft, sage ich mal, zu versinken und sich wirklich die Zeit zu nehmen für diese strategischen Überlegungen?
Sie hatten vorhin meinen Kollegen in der Geschäftsführung erwähnt, Detlef Lohmann. Der ein oder andere, der erinnert sich vielleicht noch an ein Buch, das heißt, und mittags gehe ich heim, ein anderer Weg, ein Unternehmen zum Erfolg zu führen. Ist schon ein bisschen älter, 2012 hat er das geschrieben, weil er schon vor vielen Jahren mit dem Thema, was die letzten Jahre eben unter der Überschrift New Work beschrieben wird, er da sicherlich ein Pionier und Vorreiter war. Und letztendlich, man kann dann einen großen Ballon draus machen, aber letztendlich sind es eben zwei grundsätzliche Entscheidungen oder Haltungen, auf die es eben rausläuft. Es ist so eine Dualität aus Freiheit und Verantwortung. Und was bei OSIF eben so schon sehr früh begonnen wurde, sehr konsequent im Sinne einer Subsidiarität, Entscheidungsbefugnisse und Verantwortung in der Organisation an die Mitarbeiter zu übertragen. Also das heißt, nicht jede Entscheidung muss beim Chef abgenickt werden und er muss überall involviert sein, sondern es braucht ein System, es braucht Prozesse, die sicherstellen, dass Ziele, die man sich setzt, in der langfristigen Perspektive umgesetzt werden, wenn man diese in die Organisation in der Dezentralität als Aufgabe gibt. Dazu gilt es eben, den Mitarbeitern aber auch entsprechende Freiheiten zu geben, damit sie ihre Verantwortung dort auch wahrnehmen zu können. Und das ist letztendlich so eine Grundlage, die es eben braucht, damit der Chef dann auch mal 20-30% seiner Zeit frei bekommt, um sich solchen Themen wie Strategie und Trends überhaupt zu widmen.
Das heißt, haben Sie schon früh darauf geachtet, dass, sage ich mal, im Einstellungsprozess von Mitarbeitern da besonders Wert drauf gelegt wird, dass das umgesetzt werden kann? Oder wie stellen Sie sicher, wir diskutieren immer viel über Verantwortung abgeben und ja auch Verantwortung annehmen. Das ist zumindest unsere Beobachtung. Das geht ja auch Hand in Hand einher. Also wie stellen Sie das denn auf beiden Ebenen sicher, dass es Ihnen gelingen kann, Verantwortung abzugeben und auf der anderen Seite aber auch genug Empfänger haben, die auch Verantwortung annehmen? Oder ist das so bei Ihnen integriert, dass Sie damit eigentlich kein Thema haben und das gar nicht zu diskutieren ist?
Also ich glaube, dass das, was Sie ansprechen, schon was darstellt, was über die letzten 15, 20 Jahre in der Unternehmenskultur verankert wurde. Und also ich hatte ja erwähnt, dieses Buch ist schon älter und dort sind eben auch viele Ideen schon auch beschrieben. Die haben sich im Grundsatz bis heute nicht verändert und die leben wir nach wie vor in derselben Art und Weise. Also wenn wir da zum Beispiel mal auf den Einstellungsprozess schauen, dann sieht der bei uns eben so aus, dass wir jetzt ein weniger von der Personalabteilung betriebenen Einstellungsprozess haben, sondern das passiert stärker unter Einbeziehung der Unternehmensprozesse, in denen ein potenzieller neuer Kollege eben später dann auch arbeiten wird. Das heißt, es gibt in der Regel ein Erstgespräch, bei dem sind aus dem jeweiligen Fachbereich oder dem Prozess schon auch Personen beteiligt, um ein möglichst umfassendes Bild von der Person zu bekommen. Und in einem zweiten Schritt gibt es eben dann kein Vorstellungsgespräch im klassischen Sinne als Folgetermin, sondern bei uns gibt es dann zwei sogenannte Schnuppertage. Ein Probearbeiten, das ja auch in vielen Unternehmen praktiziert wird. Nur was wir, glaube ich, in den zwei Tagen an Prozess eben umgesetzt haben, das geht dann ein Stück weit tiefer, weil diese zwei Tage dienen dazu, dem Kandidaten eine Aufgabe zu stellen, die ihn in einer Art und Weise eben fordert und vielleicht auch überfordert, aus der Komfortzone zu gehen. Und in diesem Einstellungsprozess durch dieses Vorgehen stellen wir eben dann relativ schnell fest, ist jemand intrinsisch proaktiv in der Lage, sich Aufgaben selbstständig zu nehmen? Geht er auf Menschen zu? Spricht er Probleme an? Stellt er gute Fragen? Das sind alles Skills und Eindrücke, die man gewinnt im Zuge von so einer Aufgabenstellung. Und die Aufgabenstellung dient dann eben dazu, dass der Kandidat eben das Aufgabengebiet kennenlernt, wir umgekehrt ihn besser kennenlernen. Und am Ende der 2 Tage gibt es dann eine kleine Abschlusspräsentation, bei der der Kandidat dann eben vorstellt, was er in den 2 Tagen vorgefunden hat, wie die Situation heute ist. Da sind dann auch ein paar so Fragen dabei, wie was von dem, was wir hier heute treiben, wird er sofort aufhören? Ist immer auch so eine Sache, wie kritisch äußere ich mich dann als Bewerber in so einem Prozess, um einfach auch zu schauen, wie geht er mit einer Fehlerkultur um? Und dann ist es letztendlich so, dass wir am Ende dieser 2 Tage ein relativ gutes Bild haben. Passt er rein? Kann er sich einen Plan machen für seinen Bereich? Hat er eine Idee, wo er die Aufgabe hinentwickeln will? Und der nette Nebeneffekt dabei ist dann eben auch noch der, dass wenn wir zusammenkommen und ein Arbeitsvertrag zustande kommt, dass ein guter Teil der Einarbeitung, die ja dann in den ersten Tagen und Wochen nach Beginn stattfinden, dass die schon erledigt sind.
Spannend. Sie haben mir, glaube ich, auch im Vorgespräch auch schon erzählt, dass die Verantwortungsübernahme der Mitarbeiter nicht in der eigenen Position aufhört, sondern sie durchaus das ganze Unternehmen in diesen Strategieumsetzungsprozess integrieren. Können Sie da vielleicht nochmal beschreiben, wie das bei Ihnen strukturell angelegt ist?
Also wir sind jetzt, haben jetzt so ein bisschen eine Kurve gedreht über die Historie, mit welchen, also welche Charaktere und welche Persönlichkeiten sind denn hier unter einem Dach vereint? Und ich glaube, das macht eben schon viel aus, der Mensch an sich. Was in den letzten Jahren in der Weiterentwicklung dieser Ideen eben immer aber auch klarer wurde, ist, dass da auch viel durchmischt wird. Also unter Management wird eben sehr viel zusammengefasst. Wir trennen da sehr klar zwischen Management und Führung. Das heißt, die Führungskomponente, bei der es um den Menschen geht, Menschen führen, das ist eben ja der Kollege an sich. Und die Persönlichkeiten, die wir dort suchen, die wir sicherlich durch die lange Jahre, in denen dieser Einstellprozess schon so läuft, wo wir eine sehr gute Durchmischung haben an Charakteren, die eine hohe Proaktivität eben mitbringen und Aufgaben übernehmen wollen. Und auf der anderen Seite ist es eben das Management, wo es dann eher um Prozesse, Strukturen, Sachen, die Strategie und so weiter geht. Und auf diesem Strang des Managements, dort kommen wir eben aus einer, wenn wir diesen Bogen zur Strategie zurückspannen und letztendlich der Trends, um die es dort geht, dann verarbeiten wir, für uns identifiziert sind es eben 2 Trends. Das ist zum einen eben der Klimawandel, der bei uns eine große Rolle spielt, aufgrund unseres Vormaterials, was wir einsehen, Aluminium, was im Scope 3 einen sehr hohen CO2-Fußabdruck hat. Deshalb ist für uns der Impact auf der Klimaseite eben ein sehr großer. Und wir sehen da als zweiten den Trend der Digitalisierung. Und das sind dann eben die zwei Themen, die wir aus einer strategischen Sicht bearbeiten wollen. Wie wir das tun, ist folgendermaßen. Wir arbeiten alle 5 Jahre eine sehr umfangreiche 5-Jahres-Strategie aus, die wir jährlich rollierend uns anschauen auf Aktualität, neue Themen, die da gegebenenfalls eine Rolle spielen. Und aus dieser Strategiebeschreibung leiten wir sogenannte KVPs und Projekte ab. Also das heißt, darin liegt, glaube ich, oft im Mittelstand eine der größten Schwierigkeiten, gleich nachgelagert dieser Thematik, eine Strategie zu definieren und die Zeit zu haben, sich damit zu befassen, wie setze ich denn das am Ende um? Und diese Umsetzung passiert bei uns eben so, dass wir immer am Ende des Jahres, meist im November, uns überlegen, anschauen, wo stehen wir gerade in einzelnen Themen. Das können dann Komponenten sein aus dem Bereich Klimawandel, Kreislaufwirtschaftsmodell, neue Geschäftsmodelle oder Produkte, die man dort anbieten könnte, oder auch im Bereich Digitalisierung eine Softwarelösung, an der wir da vielleicht arbeiten wollen, oder eine Kompetenz, die wir aufbauen wollen. Und dort definieren wir dann Überschriften für Projekte, die wir uns fürs Folgejahr vornehmen zu bearbeiten. Diese Projekte werden dann beschrieben in einem in-house eintägigen Workshop, bei dem kann jeder im Unternehmen teilnehmen, erklären wir, worum es bei diesen Projekten geht. Wir suchen dort dann auch entsprechend Menschen aus dem Unternehmen, die diese Projekte vorantreiben wollen, und starten dann immer mit dem Januar die Bearbeitung dieser Projekte, lassen die dann über ein halbes Jahr laufen und unterziehen die nach 6 Monaten einem Review, bei dem dann eben geschaut wird, wie weit sind wir in diesem Projekt vorangekommen, gibt es an neuen Erkenntnissen, läuft das Projekt 1:1 so weiter oder passen wir fürs zweite Halbjahr die Aufgabenstellung in irgendeiner Form an, und dann läuft das Ganze eben auch über das zweite Halbjahr weiter mit einem abschließenden Review dann zum Jahresende. Und gleichzeitig dann wieder fürs Folgejahr das Programm der KVPs und Projekte für das nächste Jahr. Also da steckt jetzt jede Menge drin. Ich versuche es mal ein bisschen zu sortieren. Zum einen hat es sehr viel an Dezentralität und Eigenverantwortung mit drin, weil es sorgt dafür, dass strategische Themen, die sonst meist in der Geschäftsführung aufgehängt sind und dort sehr eng verfolgt werden müssen, dass die an Menschen im Unternehmen übergeben werden, die eine Motivation haben, dieses Thema selbstständig voranzutreiben. Das heißt, ich bekomme dort eben Zeit und Luft, mich mit anderen Dingen zu befassen. Ich habe aber trotzdem alle 6 Monate die Möglichkeit, dort steuernd einzugreifen, um zu sehen, ist der Fortschritt gut, läuft es in eine schiefe Richtung. Also auch ein Thema, was sich langsam bewegt, bewegt sich wenigstens. Anders als wenn es beim Chef hängt und er nie Zeit dazu hat, es sich dann halt übers Jahr gar nicht bewegt hat. Also es lebt sehr viel davon, zu schauen, dass Dinge einfach in Bewegung bleiben und nie stoppen. Selbst wenn sie sich langsam bewegen, ist ein Fortschritt da. Der andere Aspekt, der drinsteckt, ist natürlich der, dass ich den Menschen im Unternehmen wieder spannende Perspektiven, Abwechslung in den Aufgaben bieten kann, weil zum Beispiel so auch mal jemand aus dem Bereich Controlling die Möglichkeit hat, in einem Digitalisierungsprojekt mitzumachen, wo es um AR oder irgendwas geht. Also diese Thematik der Aufgabenvielfalt ist darüber ein gutes Stück weit abgedeckt. Und jetzt fällt mir da eigentlich nichts mehr dazu ein gerade.
Ich glaube, das war schon sehr umfassend. Ich habe gerade gar keine Einschätzung, wie zeitintensiv das denn eigentlich ist. Können Sie das irgendwie beziffern? Also haben die Mitarbeiter eine gewisse Prozentzahl ihrer Arbeitszeit, die für solche strategischen Projekte, die nicht in ihren operativen Aufgaben entsprechen, Zeit? Es wird sicher unterschiedlich sein, aber kann man da eine grobe Einschätzung geben oder ist das eigentlich nicht machbar?
Also ich würde mal über den Daumen schätzen, dass wir dafür sorgen, dass bei uns alle Mitarbeiter, die in Frage kommen, und das sind sehr viele, an solchen Projekten teilzunehmen, dass da bis zu 20% der Arbeitszeit so disponierbar ist, dass an solchen Themen gearbeitet werden kann. Also dass es eben auch nichts ist, was dann immer on top zum Tagesgeschäft gemacht werden muss, sondern das ist integraler Bestandteil des Tagesgeschäfts, diese Projektarbeit.
Das heißt, das ist von vornherein mit eingepreist, dass diese Zeit einfach von der Arbeitszeit X abfließt, die der Mitarbeiter hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Genau, und das ist natürlich auch ist natürlich immer auch eine Balance zwischen Führung und Management, weil es ist natürlich dann auch wichtig, da entsprechend Wertschätzung zu geben, indem man den Arbeitsergebnissen dann aufmerksam Sichtbarkeit auch bietet. Also das heißt, dieses Review ist jetzt nichts, bei dem wir sagen, fassen wir das mal irgendwie zusammen auf 3 Folien, wie weit ihr da seid, und ich lese es mir dann mal durch und sage euch dann, wie es weitergeht, sondern der Review, ich bin jetzt gerade dabei, die Termine für Anfang Juli da eben zu planen. Das sind 3 volle Nachmittage, die wir uns da nehmen mit dann bis zu 50 Teilnehmern aus dem ganzen Unternehmen, die sich eben informieren, was läuft in diesen Projekten dort, und bieten dort eben halt auch eine Bühne, die Arbeitsergebnisse zu präsentieren. Also diese Arbeit, was dort passiert. Wir versuchen das auch sehr offen und transparent im Unternehmen zu kommunizieren. Also jeder weiß aufgrund der Aktivitäten, zum Beispiel zum Jahresende, wenn wir dieses Programm fürs Folgejahr festlegen, jeder hat dort die Möglichkeit, sich an einem Nachmittag aktiv mit den Themen auch zu befassen, wenn er das möchte, sodass letztendlich vom Vertriebsleiter bis zum Kollegen an der Anlage in der Produktion denselben Wissensstand hat, was dort läuft, und informieren da auch über Infoboards unterjährig immer in den Aufenthaltsbereichen im Unternehmen.
Was würden Sie denn den Kritikern sagen, die immer das Argument anführen, meine Mitarbeiter haben dafür keine Zeit, weil sie operativ so viel zu tun haben, oder die generell immer das operative Tagesgeschäft priorisieren?
Ja, ich glaube, dem Kritiker würde ich sagen, weil es dann in der Regel wahrscheinlich ja der Chef ist, der die Kritik äußert, zu sagen, dann gib dem Thema eine andere Priorität. Denn es ist dein ureigenstes Interesse, das Unternehmen langfristig abzusichern. Und das passiert eben nur, wenn ich möglichst viele Menschen habe, die mitdenken und denen ich die Möglichkeit gebe, auch mitzugestalten. Weil Menschen wollen ja gestalten, wenn man sie lässt. Wenn die Prozesse und die Abteilungen, wenn ich alles zu stark abteile, keine Prozesse ermögliche, die fließen, dann geht eben auch Kreativität verloren. Und die Menschen hören auf zu gestalten. Und es geht letztendlich darum, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, was diese Gestaltungslust halt fördert.
Was ist denn Ihr persönlicher Antrieb, vorwärts zu gehen? Ist es dieser Antrieb, immer vorwärts zu gehen, etwas gestalten zu wollen, die Zukunft zu gestalten, oder was steckt dahinter?
Also ich glaube, auf der Führungsseite mit dem Menschen befasst, dann will der Mensch grundsätzlich immer vorwärts gehen und aufwärts gehen. Man kann ja dann jetzt auch verschiedenste Fachexperten zitieren, also so der Bekannte eben, der da viel unterwegs ist, Gerald Hüther mit Entdeckerfreude, Gestaltungslust. Also ich glaube, das ist schon im Grundsatz der Kern des Themas, dass jeder, dem die Möglichkeit gegeben wird, und das spielt natürlich ganz viel jetzt auch eine Rolle, in welchem Umfeld findet das statt. Aber ich glaube, überall dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen, es möglich ist, wenn man die mit der entsprechenden Freiheit ausstattet, dass die von sich aus einen Antrieb entwickeln, sodass das wahrscheinlich im Kern bei fast jedem derselbe Antrieb ist. Und darauf, glaube ich, geht auch bei, wenn Sie jetzt mich fragen, was mein persönlicher Antrieb ist, mein Antrieb zurück. Ich habe Spaß dran zu gestalten, weil die Rahmenbedingungen es einfach hergeben.
Das ist ja auch ein echt schöner Satz, weil die Rahmenbedingungen es hergeben. Ich meine, wenn man mit dem einen oder anderen Unternehmer oder Geschäftsführer spricht, würde man andere Dinge hören, dass die Rahmenbedingungen schlechter nicht sein könnten. Aber sie bringen ja trotzdem so eine frische Positivität mit und sagen, vorwärts ist der Gang, und solange ich gestalte, wird auch Zukunft geschehen, wenn ich das jetzt richtig deute.
Ja, ich glaube, dass viele dort auch zu reaktiv sind, sich zu schnell durch die Gegebenheiten entmutigen lassen, weil sie für sich selber einfach keinen Plan entwickelt haben. Und für uns ist ist es dort eher so die Situation, wir haben mehr Ideen, als wir anpacken können, weil wir uns eben auf dieser, auf diesem Weg, auf diese Frage des, wohin soll es gehen, sehr viele Gedanken machen. Ja? Und wenn man dann für sich eine Strategie mal klar hat und ins Handeln kommt, also deshalb eben auch ganz wichtig, sich zu überlegen, was sind denn die Projekte, die ich angehen will, dann ergibt sich die Arbeit ganz von selbst. Und das hat auch immer eine Wechselwirkung mit dem Umfeld, mit dem Markt, mit der Umgebung, weil es ist immer eine Mischung aus Plan und Zufall. Es wird aber, ich muss dem Zufall eine Chance geben, indem ich zumindest mal einen Plan habe. Auch in unserem Fall kommt die Realität am Schluss selten so, wie der Plan war. Aber wir haben ganz oft eben nur den Zufall auf unserer Seite, weil wir durch bestimmte Aktivitäten, die wir gestartet haben, die Rahmenbedingungen geschaffen haben, dass der Zufall greift.
Das geht ja bei Ihnen sogar so weit, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Sie, sag ich mal, in Vorleistung Dinge anstoßen, ja auch personell und kompetenzmäßig, ohne wirklich zu wissen, ob das Thema eintritt. Sie haben mir ja vorher erzählt, dass Sie ein Team aufgebaut haben von x Personen, weil Sie glauben, dass dieses oder jenes Thema eintreffen wird, aber sich im Grunde auch nicht sicher sein können. Das hat ja auch etwas in einem gewissen Maß mit Mut zu tun.
Also klar, Mut spielt sicherlich dann ein Stück weit eine Rolle. Wobei ich glaube, wenn jemand für sich entschieden hat, dass er ein Unternehmen langfristig absichern möchte, dann ist es wahrscheinlich eher die unternehmerische Entscheidung, die jemand dann trifft.
Und das sagen Sie so einfach, aber entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Nur in der Realität gibt es ja auch genug unternehmerische Entscheider, die sich entscheiden, sage ich mal, irgendwie nichts zu tun und irgendwie abzuwarten und zu hoffen, dass der Kelch schon an einem vorbeigehen wird.
Ja, das sind dann aber eben die Unternehmen, die wahrscheinlich nie ihr 100-jähriges Bestehen feiern werden. Weil es wird eben nicht immer alles von alleine gut gehen. Und dort ein Stück weit dann halt den Mut zu haben, die Entscheidung zu treffen, in einen bestimmten Bereich jetzt zu investieren, in dem festen Glauben, dass es sich langfristig auszahlen wird. Das ist eben nach unserer Erfahrung das, was bei uns sehr gut funktioniert. Also ich hatte ganz eingangs gesagt, wir sind ein Unternehmen, was Löcher in Aluminium bohrt. Und wir hatten uns vor 4 Jahren dazu entschieden, weil wir eben aufgrund des Digitalisierungstrends auch in unserer Branche sehen, dass eine gewisse Digital- und Softwarekompetenz notwendig sein wird, haben wir uns vor 4 Jahren entschieden, in ein Team Softwareentwicklung zu investieren. Und wir hatten dort auch nur die Erkenntnis, dass vereinzelt Themen in unserem Markt hochkommen. Also das heißt, bei weitem nicht genügend Arbeit, um jetzt 10 Softwareentwickler zu beschäftigen. Aber eine Erkenntnis war, immer wenn ein Thema hochkam, waren wir nicht in der Lage, das mit unseren Standard-IT-Ressourcen zu bewerkstelligen. Also hatten da so ein Stück weit ein Henne-Ei-Problem und haben uns dort dann entschieden, einen Bereich Softwareentwicklung aufzubauen, der heute jetzt in die Hälfte unseres gesamten Entwicklungsprozesses ausmacht, mit insgesamt 20 Kolleginnen und Kollegen. Und was sich dort aber unterwegs ergeben hat, war dann Aufgabenstellungen in der internen Prozessautomatisierung, also speziell Abläufe, Prozesse vom Vertrieb bis in die Produktion. Da haben sich unterwegs so viele Aufgabenstellungen ergeben, von denen wir am Ende jetzt profitieren. Das hätte sich nie ergeben, hätten wir nicht den Mut gehabt, diese unternehmerische Entscheidung zu treffen. Und wir stellen dort jetzt eben halt auch fest, nur weil wir das gemacht haben, können wir heute bestimmte Service-Dienstleistungen an unsere Kunden anbieten über digitale Workflows, weil wir uns dazu entschieden haben. Und für mich der bemerkenswerteste Aspekt an der ganzen Sache von den 10 Kollegen, die in dem Bereich Softwareentwicklung arbeiten, sind 3 Kollegen bei uns aus dem eigenen Haus. Alle 3 aus einer Teamleiter- oder Werkerrolle in der Produktion, die als Hobby privat programmieren. Und als wir dann gesehen haben, als wir das mal einschätzen konnten, als Menschen an Bord kamen, die diese Talente überhaupt erkennen und was die dort machen, sind die intern einen nächsten Schritt gegangen und arbeiten heute in der Softwareentwicklung. Einer, der seit vielen Jahren hobbymäßig programmiert, ist heute Spezialist für AWS Cloud bei uns.
Das ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, was gerade auch im mittelständischen Familienunternehmen möglich ist an Entwicklung als Mitarbeiter. Ja, wir nähern uns aber auch langsam dem Ende. Und als letzte Frage vielleicht an Sie. Sie sind ja auch sehr aktiv im Mittelstand, haben gerade noch eine Veranstaltung durchgeführt. Was sind denn für Sie so die Schlüsselherausforderungen, die der Mittelstand jetzt und in Zukunft haben wird?
Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die hat mich schon beschäftigt die letzten Wochen. Und ich glaube, die Herausforderung ist im Mittelstand letztendlich die, dass es das, was da an Transformation und Veränderung ansteht, eben die Schwierigkeit ist, dass Mittelstand anders als jetzt große Unternehmen nicht aus der Multikompetenz und Vielfalt schöpfen kann, wie das jetzt ein Großkonzern eben machen kann. Und dort eben mit einem Kooperationsgedanken und nicht mit einem Wettbewerbsgedanken auch Netzwerkarbeit zu betreiben und die Wichtigkeit von Netzwerken zu erkennen und das aktiv zu pflegen, das ist, glaube ich, der Schlüssel, denn es geht am Ende immer dann darum, im Netzwerk die Kompetenzen zu finden, die es braucht, um Aufgaben zu lösen, für die man alleine eben nicht die Kompetenzen hat. Und deshalb glaube ich, ist das Thema der Netzwerke immens, immens wichtig, um Transformation zu ermöglichen. Und auf der zweiten Seite eben speziell auf der Führungsseite. Es passiert ein dramatischer Wandel in den Belegschaften. Die Babyboomer, da geht eine ganze Welle jetzt in Ruhestand. Es kommen andere Generationen, Generation Y, Generation Z. Wenn ich an meine Kinder denke, die Alphas, das wird auch nochmal spannend. Also ich glaube, es braucht eine ganz andere Art und einen ganz anderen Fokus auch auf das Thema Führung, um den Menschen abzuholen. Weil Führung, wie sie vor 20, 30 Jahren funktioniert hat, wird in die nächsten 20, 30 Jahre so nicht mehr funktionieren. Und da hoffe ich, dass das viele eben erkennen und für sich einen Weg finden, wie sie Führung für sich als wichtiges Thema für die Personalarbeit erkennen.
Ich danke Ihnen sehr für dieses wirklich aufschlussreiche Gespräch und freue mich, wenn wir uns noch einmal auf einem anderen Weg begegnen.
Sehr gerne, jederzeit. Vielen Dank auch.
Und wenn auch euch unsere Folge gefallen hat, dann folgt uns auf den üblichen Kanälen und hört beim nächsten Mal rein, wenn es wieder heißt Creating Relevance.